Letzte Woche haben wir schon einige Interviews geführt mit Leuten aus der Chemieindustrie, aber das Ganze war noch sehr oberflächlich. Wir haben noch sehr viel Grundlagen gelernt. Aber unser Ziel ist natürlich, ein konkretes Problem zu finden. Und um eben tiefer in einzelne Bereiche reinzukommen, haben wir uns da mal drei rausgesucht, auf die wir uns fokussieren. Und zwar war das einmal Sustainability, dann die Produktion und R&D Data Management.
Willkommen zum Startup-Tagebuch von Alex und Corby. Wir warten nicht mehr länger auf die perfekte Startup-Idee, sondern begeben uns auf das Abenteuer, komplett ohne Idee ein eigenes Unternehmen zu gründen. Hier im Startup-Tagebuch berichten wir euch von all unseren Ups und Downs und von jedem Schritt auf unserem Weg zum erfolgreichen Startup.
Servus Corby.
Servus Alex. Wie war die Woche?
Ja, die Woche war nicht so erfolgreich von meiner Seite. Ich hatte sehr viele Probleme, neue Interviews zu finden. Ich hab zwar auf LinkedIn viele Antworten bekommen, aber das meiste war nur, ja, ich kann ein paar Fragen schicken. Leider kamen dann auch auf die Fragen keine Antworten mehr. Und einer der Faktoren, der immer wieder betont wird, auch schon bei den Nachrichten, dass eben keine Geschäftsgeheimnisse rausgegeben werden können, was ja auch ganz klar ist und auch rechtlich so richtig ist. Aber wenn man das schon immer wieder hört, dann fühlt es sich immer so an, dass man immer nur oberflächlich bleibt. Und das ganze Ziel der Woche war ja eben ein bisschen unter die Oberfläche zu schauen und mehr Details über die Prozesse herauszufinden.
Ja, tatsächlich ist es extrem schwer, in diese Bubble reinzukommen. Man fühlt sich immer sehr wie so ein Außenseiter an, der gern was hätte und verstehen würde, aber irgendwie wollen die Leute halt nicht reinlassen, weil sie in diesem Corporate-Kontext sind und ja auch jetzt nicht irgendwie ihren Job aufs Spiel setzen wollen, indem sie da irgendwelche Informationen preisgeben. Trotzdem fand ich aber, dass die Woche extrem viele Ups und Downs hatte und ich habe extrem gemerkt, wie die Stimmung sehr kurzfristig beeinflusst werden kann von einzelnen Interviews, wenn man dann wieder mit jemandem redet, bei dem man überhaupt nicht vorwärts kommt, der auch selbst überhaupt nicht optimistisch ist, dann ist es, natürlich ist man danach wieder irgendwie ziemlich down. Oder manchmal auch, wenn man den ganzen Tag extrem down ist und dann redet man plötzlich mit jemandem, der extrem hyped ist, dann macht das einen mega Einfluss und dann hat man gleich wieder viel mehr Bock und Lust, wenn man halt auch merkt, dass es Leute gibt, die einen da unterstützen wollen.
Ja, das muss ja nicht mal im Gespräch sein, auch schon in Nachrichten auf LinkedIn. Aber genauso neben diesen positiven Nachrichten gibt es genauso viele oder sogar mehr eben negative, wie schon vorher angesprochen, dass das immer reiteriert wird, dass man ja keine Geschäftsgeheimnisse rausgeben darf. Oder ich wurde zum Beispiel mal gefragt, nachdem ich Fragen geschickt habe an einen Interviewpartner schriftlich, was überhaupt die Motivation dieser Fragen ist.
Genauso hat ja irgendjemand auch geschrieben, er sieht quasi seinen Mehrwert, seinen Vorteil bei der ganzen Sache noch nicht.
Ja.
Was natürlich verständlich ist.
Aber uns natürlich auch nicht motiviert.
Ja, wir fragen natürlich einfach nur nach Hilfe. Ja, manche helfen uns halt dann einfach gerne und unterstützen das, weil die auch selbst was vorantreiben wollen und wollen das irgendwie Leute gründen und die finden das super und dann sind die auch motiviert da, das zu unterstützen, auch wenn sie es wieder eine halbe Stunde Zeit kostet. Konkret zu den Interviews. Wir haben wieder mit 7 Leuten geredet, aber trotzdem, obwohl wir uns irgendwie versucht haben, Focus Areas rauszusuchen, war es noch extrem schwer, ansatzweise konkrete Probleme zu hören. Also wir hatten ja Sustainability, Production und R&D Knowledge Management als Bereiche und ich hatte halt angefangen, Sustainability-Leute als erstes anzuschreiben, da 2 Focus-Sessions zu machen, in denen ich einfach extrem viele Leute anschreibe. Deswegen waren tatsächlich auch die meisten Leute, mit denen ich geredet habe, Sustainability-Experten und von den Prozess- oder Produktionsleuten oder auch im R&D-Bereich hat tatsächlich dieses Mal niemand geantwortet oder niemand ein Meeting gescheduled, was unter anderem natürlich auch daran liegt, dass ich da weniger Leute angeschrieben habe.
Ja, bei mir war das sehr ähnlich. Also die paar, die ich gescheduled bekommen habe für nächste Woche dann, die stehen noch aus, die sind auch aus dem Nachhaltigkeitsbereich.
Ja, aber auch da ist es irgendwie extrem schwer. So jeder hat seine Corporate Strategy, will da aber auch nicht allzu viel drüber erzählen, was die Strategy ist und was die Probleme sind. Das Problem ist ja eigentlich, wir wollen ja die Prozesse kennenlernen und ich glaube, die Leute sind sich ja oft gar nicht so bewusst, was vielleicht ihre Probleme sind. den Blick für diese Probleme, die man lösen könnte, haben ja nur manche Leute. Oft zum Beispiel so Startup-Gründer sind dann vielleicht die Leute, die einen Blick dafür haben, aber Leute, die einfach nur da arbeiten, sind oft nicht diejenigen, die das hinterfragen. Und deswegen müssten wir ja genauer die einzelnen Schritt-für-Schritt-Prozesse kennenlernen und sehen, wenn irgendjemand irgendwie täglich 3 Stunden daran sitzt, irgendwelche Daten einzugeben oder irgendwas sehr repetitiv zu machen, dann kann man das ja viel besser machen. Oder auch, wenn Leute Entscheidungen immer wieder basierend auf Bauchgefühl machen, wofür es eigentlich genug Daten gäbe, dass man das datengestützt entscheiden könnte. Sowas könnten wir dann natürlich direkt sehen, dass da eine Opportunity wäre. Aber solange wir irgendwie nicht reinkommen und da den Leuten nicht über die Schulter schauen können, wie sie das alles machen, wird es extrem schwer für uns, glaube ich, da konkrete Probleme zu sehen oder den Prozess wirklich gut zu verstehen. Und außerdem ist dann noch das Problem, dass die Leute, mit denen wir reden, oft ja selbst schon die sind, die in Richtung Innovation gehen oder was vorantreiben wollen, weil das sind ja diejenigen, die uns dann unterstützen, weil sie es cool finden. Und deren Problem ist meistens größtenteils, dass sie schon ihre Ideen im Unternehmen nicht durchgesetzt bekommen. So, sie pitchen das immer wieder und versuchen das, dass man da irgendwas digitalisiert oder verbessert, aber sie kriegen es halt einfach nicht so ganz umgesetzt.
Ja, und da ist dann die Frage, ob man als Außenseite eben bessere Chancen hat als interne Verbesserungsvorschläge.
Ja, genau. Auch mit einem anderen Gründer von einem Startup aus der Zementindustrie haben wir ja auch geredet. Der hat auch gemeint, ohne die Connections von seinem Co-Founder und auch bis in seine eigene Connections, die ihm dann erlaubt haben, in die verschiedenen Fabriken zu gehen und da mal zuzuschauen, wäre halt absolut gar nichts möglich gewesen. Sie hätten nicht gewusst, was für Fragen sie stellen sollen und sie hätten halt einfach nicht da reingehen können und einfach mal die Prozesse konkret anschauen können.
Ja, in dem konkreten Fall ja, wobei da natürlich auch schon viel eher chemische Innovation noch dabei ist.
Ja, sie haben aber am Anfang tatsächlich sehr viel nach anderen Problemen auch gesucht. Also
okay.
Da er ein Data Scientist war, wollte er irgendeinen Prozess finden, wo jemand immer wieder nach Bauchgefühl Entscheidungen trifft, die sie vielleicht optimieren könnten.
Okay.
Und da haben sie halt extrem viele Factories angeschaut und halt dann festgestellt, okay, in der einen Fabrik, die ist halt so alt, alle Daten werden da, sobald sie älter als 10 Minuten sind, wieder gelöscht.
Mhm.
Also oft sind einfach die Daten gar nicht vorhanden oder werden gar nicht aufgezeichnet. Und dann ohne Datensätze kann man natürlich ohne chemisches Background-Wissen auch absolut gar nichts an dem Entscheidungsprozess verbessern.
Ja, stimmt.
Aber wir hatten dann noch ein richtig cooles Interview mit einem, der richtig motiviert war und richtig hyped. Der versucht auch innerhalb seiner Firma extrem viel in die Richtung Innovation voranzubringen und hat uns mehrmals gesagt, wie cool er das findet, dass wir da einfach loslegen und im jungen Alter auch einfach da was zu pushen, weil sowas brauchen wir einfach. Und der hat gemeint, der wollte natürlich auch wieder wissen, wie mehrere schon, was jetzt eigentlich genau unsere Produktidee ist. Und wir müssen halt jedes Mal sagen, ja, wir haben absolut keine Idee. Wir suchen gerade nach so dem Problem Space, den wir mal attackieren wollen.
Ja.
Woraufhin wir meistens eher negatives Feedback kriegen oder einen irritierten Look oder so. Aber er hat tatsächlich gemeint, ah ja, ihm fallen jetzt top of the head keine direkten Probleme ein, aber er wird sich mal bis nächste Woche ein paar Gedanken machen, weil er weiß, es gibt genug Probleme und dann würde er mal schauen, was da vielleicht zu uns passt und würde sich dann nochmal mit uns treffen und uns ein paar so Probleme pitchen, die wir vielleicht angehen könnten, und hat auch angeboten, dass er uns da irgendwie reinbringt und so.
Ja, das ist wirklich super. Genau solche Leute muss man halt finden mit unserem Outreach.
Genau.
Da wir natürlich jetzt wenig Kontakte haben und so, brauchen wir einfach diese Leute. Und auch wenn das vielleicht einer von 100 ist, die man anschreibt, oder einer von 200, die Kontakte sind es dann wert. Und von diesen braucht man ein paar. Und dann kann man vielleicht wirklich konkreter in Probleme einsteigen und hat auch jemanden, den man für User-Tests verwenden kann, der einem wirklich auch ein bisschen selbst auch Gedanken hat, wie sich vielleicht in Zukunft Prozesse ändern können, und natürlich auch das Netzwerk hat.
Chemieindustrie. Genau, so ein Insider-Wissen und das Netzwerk, das sind ja genau die Probleme, wo wir nicht reinkommen und strugglen. Und die Frage ist natürlich, okay, kommen solche Leute ab und zu mal? Lohnt sich's einfach ewig Interviews zu haben, in denen man nicht weiterkommt, weil es einfach viel zu unkonkret ist.
Ja.
Teilweise fühlt es sich halt echt so an.
Ja.
Und hofft man drauf, dass halt dann vielleicht doch einfach einmal nach 100 Interviews zum Beispiel so jemand dabei ist. Also man werden wir mal sehen nächste Woche, was dann dabei rauskommt, ob da irgendwelche interessanten Probleme.
Ja, also ich kann nur von meiner Erfahrung sprechen, von dem Startup, bei dem ich davor gearbeitet habe. Da war es auf alle Fälle auch so, dass wir einige Nutzer beziehungsweise oder Kontakte für User-Tests hatten, die sehr oberflächliche Kommentare immer abgegeben haben und nicht wirklich groß selbst mitgedacht haben. Und dann gab es eben ein, zwei, die wirklich smart waren und innovativ einfach uns auch gutes Feedback geben konnten.
Ja, und das ist natürlich viel wertvoller, wenn die Leute dann mitdenken und
ja.
man mit den Leuten entsprechend redet, weil sonst haben die vielleicht auch manchmal einen Vorschlag oder wissen gar nicht so wirklich, was sie tun können, das dann auch oft nicht beschreiben und dann lernt man natürlich viel weniger daraus. Sonst erfährt man natürlich in den ganzen Interviews manchmal ganz lustige Dinge, die uns halt nicht wirklich weiterbringen. Aber beispielsweise für Circular Economy wird ja versucht, dass man die Produkte irgendwie identifiziert, dass man denen einen Tag gibt, damit wenn die zurückkommen, dass dann irgendwo die Information gespeichert ist. Okay, ich scanne den QR-Code hier und dann sehe ich irgendwie, aus welchen Bestandteilen besteht hier dieser Laptop. Wie muss ich den auseinanderbauen und welche Materialien sind da drin? Wie sortiere ich die Kunststoffe, sodass die wieder gut recycelt werden können?
Ja, ich meine, bei einzelnen Bauteilen ist es ja noch einfach, die zu separieren, aber oft bestehen ja dann diese Kunststoffe aus den Polymeren, den normalen Kunststoffmaterial, plus noch viele Additive. Und das ist ja vermengt und vermischt und das ist natürlich dann sehr schwer wieder aufzuteilen. Da kommt das chemische Recycling ins Spiel.
Ja, das Aufteilen ist natürlich das eine Problem, aber das andere ist ja auch erstmal zu wissen, welche Additive wo drin sind und wie man das aufteilen muss, weil es eben nicht die entsprechenden einfachen Möglichkeiten gibt, mit einer Kamera zu sagen, okay, das ist da drin. So, und was jetzt zum Beispiel auch ein Teil der Forschung ist, ist, wie kann man die Identifizierung irgendwie versteckt unterbringen, sodass der Nutzer jetzt nicht überall auf jedem Ding einen QR-Code drauf hat oder einen NFC-Chip drin hat. Und da gibt es zum Beispiel so fluoreszierende Chemikalien, sodass man den QR-Code halt nur sieht, wenn man mit dem passenden Licht drüber scheint oder zum Beispiel auch das so optisch einzugravieren, wie bei einer CD kann man sich das quasi auch vorstellen. Die ist an sich eine glatte Oberfläche, aber da liegen halt die ganzen Daten gespeichert drin.
Ja.
Und sowas wird beispielsweise auch gemacht, um dann Möglichkeiten zu haben, die Devices zu identifizieren, ohne dass man jetzt die Optik zerstört.
Ist es auch wichtig, dass diese Informationen irgendwie verschlüsselt darauf gespeichert werden?
Natürlich dürfen nicht alle Betriebsgeheimnisse irgendwie offen verfügbar sein und nur die Leute, die auch dann die Information brauchen, also beispielsweise der Abfallmanager vor allem, der darf halt der Einzige sein eigentlich, der Zugriff darauf hat, weil wenn die Konkurrenz alle Produkte durchschauen kann und genau sieht, aufgeschlüsselt, wie wird was produziert, was ist wo drin, dann sind ja alle Betriebsgeheimnisse gelüftet.
Ein Problem dabei ist aber vielleicht, dass eben das Chemieunternehmen bei der Produktion des Kunststoffes noch nicht weiß, wer der Abfallmanager sein wird, oder?
Ja, das sind aber meistens dann schon vertraglich geeinigte Partner. Also meistens sind die OEMs, wie zum Beispiel ein Porsche oder so, dann diejenigen, die das anbieten, dass sie die Autos wieder zurücknehmen nach dem End of Use und dann kommt es halt darüber wieder zurück.
Ja, aber das ist ja der OEM. Da kommt es dann zurück zum Chemieunternehmen, oder wie? Das lass uns so sein.
Ich habe keine Ahnung, ich laber nur hier.
Ja, genau so ist es halt die ganze Zeit.
Ja, aber ist ja okay, wir können ja unseren current best guess einfach vortragen.
So ist es halt die ganze Zeit. Man lernt die ganze Zeit irgendwas und denkt, man hat wieder Informationen bekommen. Und sobald man wirklich nochmal viel drüber nachdenkt, kommen wieder die ganzen neuen Fragen. Man versteht dann, also merkt dann eigentlich, dass man viele Sachen einfach nicht verstanden hat.
Ja.
Und das ist natürlich extrem schwer, in einem kurzen Interview dann alle Wege quasi auszuprobieren und alles genau nachzufragen und zu verstehen. Das kriegt man natürlich nicht hin.
Das schafft man auf keinen Fall. Man muss halt schauen, dass man das Interview irgendwie so lenkt, dass es zumindest die interessanten Bereiche abdeckt.
Und ansonsten sind die Interviews natürlich trotzdem noch sehr anstrengend, muss ich sagen. Und vor allem diese Zeit, wenn man dem Meeting joint und der Gegenüber noch nicht da ist, und man wartet. Man kann ja in der Zeit nichts machen, weil es kann jederzeit sein, dass der Interviewpartner kommt. Und dann ist es quasi zum Beispiel genau 10 Uhr und das Meeting war für 10 Uhr geplant. Und dann ist er halt noch nicht da. Also kommt ja schon ab und zu vor, dass die Leute jetzt nicht Punkt 10 Uhr da sind. Und dann einfach dauerhaft zu warten, die Minute über Minute vergeht. Und man hat im Kopf dann diese ganzen Unsicherheiten. Und in dem Moment geht es mir dann immer so, okay, jetzt habe ich einfach, jetzt hoffe ich einfach, bitte, dass dieser Typ nicht kommt. Ich habe absolut keine Lust. Ich weiß nicht, was dann wieder passiert. Dann hat man wieder die Situation im Kopf, wo man nicht weiß, was man fragen soll, weil wieder eine unkonkrete Antwort kam und man irgendwie weder den Prozess versteht, sodass man genug Fragen stellen kann, noch einfach nochmal fragen will, was das jetzt heißt oder was eigentlich die konkreten Aufgaben sind. Und wenn man dann halt nicht allzu viel Feedback bekommt, dann ist das halt schon eher unangenehmes Interview, weil man halt weiß, man kommt irgendwie nicht weiter, aber man würde halt gern noch bessere Fragen stellen. Wenn das dann tatsächlich dazu kommt, dass irgendwie die Person wirklich nicht kommt, dann merkt man erstmal, wie sehr das, also wie viel schlimmer das eigentlich noch ist, wenn die Person wirklich nicht kommt, weil dann wartet man 5 Minuten, 10 Minuten, nach 10 Minuten schreibt man vielleicht mal auf LinkedIn eine Message oder dann auch eine E-Mail, wenn halt nichts zurückkommt. Und wenn dann weiter niemand kommt, bei einem Interview habe ich halt dann fast eine halbe Stunde gewartet, einfach in dem Meeting, ob diese Person noch kommt, weil ich will ja dann auch nicht wieder draußen sein und dann irgendwie 2 Stunden später sehen, okay, jetzt hat er mir doch irgendwie eine Nachricht geschrieben, ach ja, er hätte Zeit gehabt und wäre noch gekommen, aber dann war ich halt nicht mehr available.
Ja.
Aber das hat sich dann richtig kacke angefühlt, dann ist man wieder viel mehr down und dann ist das nächste Interview und er kommt wieder nicht die ersten 10 Minuten.
Ja.
Da bin ich aber zum Glück dann auf die Idee gekommen, mal eine E-Mail zu schreiben, weil bei dem ersten hatte ich nur auf LinkedIn die Message geschrieben und auf die E-Mail hat er dann geantwortet und geschrieben, okay, das Problem war, dass durch das Buchen über den Calendly-Link war das quasi nur in seinem Google-Kalender eingetragen, der Termin. Und nicht über Outlook. Und er verwendet halt den Kalender von Outlook.
Ja, wie wahrscheinlich viele bei so größeren Unternehmen.
Weil die alle ihr Microsoft-Bundle haben.
Ja.
Also war gut, das Problem mal festzustellen. Mal schauen, ob wir da irgendwas dagegen machen können. Auf jeden Fall wissen wir, wenn jemand nicht kommt, sollten wir dem per E-Mail kontaktieren. Weil das ist das, worüber wir sie am ehesten erreichen können.
Ja, das ist ein sehr, sehr, sehr gutes Learning.
Manche Responses sind halt absolut absurd. Oder auch Interviews. Da ist man dann immerhin nicht so wirklich down, sondern kann wirklich drüber lachen.
Ja, genau. Mir hat zum Beispiel jemand, der auch im Nachhaltigkeitsbereich tätig ist, ein Meeting vorgeschlagen für Kalenderwoche 13. Das heißt, das wäre jetzt in 2,5 Monaten erst oder so. Ist natürlich trotzdem vielleicht sinnvoll, wenn wir bis dahin noch im Chemiebereich und Nachhaltigkeitsbereich sind. Hoffentlich sind wir dann schon viel konkreter. Dann könnte das natürlich auch wieder sehr spannend sein, aber es hilft uns natürlich jetzt kurzfristig erstmal nichts.
Bei mir hat auch jemand einen Termin gebucht für 8. Februar, das heißt in 3 Wochen, was halt extrem weit weg ist. Keine Ahnung, wo wir zu dem Zeitpunkt stehen. Und ein Interview hatte ich, in dem ich erzählt habe, dass wir eben gerade noch pre-Idea sind und irgendwie so versuchen, den Problem Space zu finden und zu schauen, wo es Opportunities gibt. Und da habe ich ja auch die beste Response erhalten, was wir uns eigentlich vorstellen, dass die Chemieunternehmen uns einfach so ihre Probleme erzählen, wie das funktioniert ist. Man muss mit einer Idee kommen. Man muss eine Idee haben. Am besten nimmt man so seine Masterarbeit, schaut, wie kann man die irgendwie so machen, dass ein Chemieunternehmen die brauchen kann.
Super.
Und dann geht man mit der Idee hin. Dann muss man sich präsentieren, weil die Unternehmen wissen natürlich, was ihre Probleme sind. Die wollen sie ja nur nicht nach außen hin sagen. Und dahingehend haben sie dann eine Corporate Strategy und ein Scouting-Team im Unternehmen, die dann nach Startups suchen, die genau diese Probleme lösen.
Unglaublich.
Ja, und da war ich jetzt erstmal relativ vorsichtig und habe mir das angehört und nicht dagegen geredet. Habe noch versucht zu erklären, dass wir halt vermeiden wollen, dass wir ewig an was arbeiten, was niemand braucht.
Ja.
Hat er halt gemeint, ja, man muss halt denjenigen finden, der das braucht. Was natürlich irgendwie schwierig ist.
Ja, sollte ja schon eigentlich davor erstmal validiert werden, das Problem, bevor man dann eine Lösung bzw. Idee dafür entwickelt.
Ja, da finde ich es immerhin gut, dass wir confident genug sind und irgendwie zu zweit sind, dann können wir uns gegenseitig da unterstützen, dass das der richtige Ansatz ist.
Ja.
ansonsten muss man das wieder immer hinterfragen. Hat der jetzt eigentlich recht mit dem, was er sagt, dass das überhaupt keinen Sinn macht, nach Problemen zu suchen, sondern man einfach mit einer random Idee reingehen sollte?
Ja, ihr merkt schon, diese Woche haben wir nicht so wirklich viel Neues gelernt, waren nicht super erfolgreich, weil wir jetzt nicht wirklich in konkrete Probleme reingekommen sind. Und ja, unter anderem auch deswegen kamen mehr und mehr Gedanken auch auf, nochmal die Chemieindustrie als solche zu hinterfragen, ob wir da wirklich weiterhin fulltime, full steam ahead nur Chemie-Interviews machen sollen.
Ja, vor allem, wenn man dann wieder von anderen kleinen Startups hört oder irgendwelche Podcasts hört, die halt einfach eine kleine Software machen und damit erfolgreich sind, da halt eine coole Marketingkampagne dabei, dann hat man halt so viel mehr Motivation, weil es halt so viel einfacher aussieht, so kleine Sachen zu machen, bei denen man Erfolg haben kann.
Ja.
Weil man da drin ist und in der Chemieindustrie das Hauptproblem, das wir eben haben, ist, dass wir nicht reinkommen. Wir haben halt auch nicht die Connections, um da irgendwie einfach mal jemandem zusehen zu können.
Ja, gestern haben wir da eben zusammen drüber diskutiert, uns ein bisschen Gedanken gemacht, wie und was wir da jetzt machen genau. Und im Raum steht jetzt sozusagen, ob wir vielleicht mal ein paar Tage oder eine Woche ein anderes Thema angehen, konkreter, so vielleicht so kleinere Projekt, wo wir vielleicht einen konkreten Anwendungsfall schon kennen und diese mal konkret zu formulieren und dann auch versuchen zu validieren.
Genau, die Motivation dahinter ist natürlich okay. Manchmal stellt man sich vor, bitte lass einfach rausgehen aus dieser Chemieindustrie. Und wenn man dann halt so in der Stimmung ist und das oder das wirklich considern will, dann bräuchte man halt mal was Konkreteres, was denn die Alternative wäre. Weil einfach nur zu sagen, okay, es ist zu anstrengend oder macht nicht genug Spaß, ist halt nur sinnvoll, wenn man dann auch das vergleichen kann. Weil wenn wir dann wieder da sitzen und eine andere Idee 3 Monate machen und dann irgendwann merken, dass das halt genauso dumm ist, wäre das ja auch nicht sinnvoll.
Ja, genau. Ich habe letztens auch eben eine Nachricht bekommen von einem Freund, der tatsächlich ein Insight von so Stadtwerken hat, die noch viel Excel benutzen, und da sieht er eben eine Opportunity, das noch zu digitalisieren. Da haben wir natürlich wieder erstmal gar keine Insights oder Connections zu Stadtwerken, aber das wäre sowas, was man vielleicht sich auch in diesen einem Tag mal anschauen kann.
Ja, sehr interessanter Punkt. Vor allem könnte es bei den Stadtwerken sein, dass die nicht so diese Betriebsgeheimnisse haben. Die wollen ja, dass alles funktioniert, und da kann auch gern die Öffentlichkeit wissen, wie das funktioniert, weil die haben keine direkten Competitors, wo sie ihren Competitive Advantage irgendwie brauchen.
Ja, vor allem kleinere Stadtwerke haben wahrscheinlich auch sehr wenig IT-Mitarbeiter überhaupt.
Ja, ist ja vielleicht auch nicht der Space, wenn man jetzt Informatik studiert hat, dass man sich erstmal im Stadtwerk bewirbt. Ja, die Frage ist, machen wir das jetzt konkreter? Also wir haben ja auf jeden Fall noch ein paar Interviews gescheduled, aber ich glaube, wir könnten uns zumindest mal 1-2 Tage oder ein paar halbe Tage nehmen, wo wir uns hinsetzen und einfach mal überlegen, haben wir irgendwelche Projektideen, die wir ausprobieren könnten, wo wir denken, die machen Spaß und haben gutes Potenzial, erfolgreich zu werden.
Ich glaube, das ist tatsächlich erstmal ganz wichtig, dass wir das in unserem Kopf, diese Sachen ein bisschen konkreter formulieren, weil nur so können wir es ein bisschen besser mit der Chemieindustrie vergleichen, auch wenn die Chemieindustrie jetzt auch noch sehr unkonkret ist. Aber ich denke, wir werden feststellen, dass wir bei diesen Sachen, die wir jetzt schon im Kopf haben, auch nicht wirklich die super konkreten Gedanken schon dazu haben. Das wird sich dann zeigen.
Ja, das ist auf jeden Fall das Ziel für nächste Woche. Parallel zu den Chemieinterviews sich da mal die konkreten Vergleichsgedanken machen. Und wie es uns dabei geht, berichten wir dann nächste Woche.
Danke fürs Zuhören. Ciao.
Ciao. Boom. Das war's mit dieser Woche vom Startup-Tagebuch von Alex und Corvi. Wenn ihr uns unterstützen wollt, überlegt doch mal, wer von euren Freunden am meisten Startup interessiert ist, und schickt ihm diesen Podcast. Außerdem freuen wir uns natürlich über jede Bewertung oder persönliches Feedback. Macht's gut und bis zur nächsten Woche vom Startup-Tagebuch.